Niki. Jetzt habe ich die Folge tatsächlich fertig geschnitten, nachdem ich das fast 2 Jahre vor mir hergeschoben habe und dann auch in den letzten Wochen immer wieder hab ruhen lassen müssen. Vielleicht auch nicht sonderlich verwunderlich, so emotional wie das Thema ist. Und ja, es war ganz schön krass. Und jetzt wollte ich dich fragen, ob das für dich immer noch schick ist, dass ich unsere Folge über die Abgabe von Hera veröffentliche, und wollte dich auch noch fragen, bei euch hat sich ja so viel verändert, ob du denn noch eine kleine Update-Folge aufnehmen möchtest, die wir dann danach auch noch veröffentlichen. Liebe Grüße!
Hallo Tine, wie schön dich zu hören. Ja, es ist auf jeden Fall in Ordnung, wenn wir diese Folge veröffentlichen. Vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, dass es mit 2 Jahren Abstand passiert. Denn wie du schon ganz richtig sagtest, bei uns hat sich ganz viel verändert in diesen 2 Jahren. Und trotzdem ist Hera auf ihre Art und Weise doch immer noch präsent. Also gebe ich dir auch sehr gerne nochmal ein kleines Update.
Heutige Interviewgästin in dieser Podcast-Folge ist mal wieder eine ganz tolle Bekanntschaft, die ich über Instagram erleben durfte. Und zwar ist das die liebe Niki mit ihrer Hündin Hera. Ich habe einerseits das Gefühl, die beiden irgendwie schon total gut zu kennen, weil ich hier und da die Stories und Posts mitverfolgt habe. Und trotzdem sind noch so einige Fragen offen. Deshalb würde ich sagen, ich lerne die beiden eigentlich heute mit euch HörerInnen gemeinsam kennen. Und ja, möchte dich erstmal willkommen heißen. Schön, dass du da bist, Niki.
Ja, hallo Tine, schön, dass ich hier sein darf.
Was ich über euch beide schon weiß, ist, dass ihr auf jeden Fall eher so aus dem Norden kommt. Du heißt ja auch, oder dein Profil heißt ja auch Hafenmeisterin Hera. Das heißt, das ist so, ja, das Hauptwissen, was ich darüber habe. Und ich weiß, dass Hera so hier und da ihre kleinen Baustellen hat. Und was ich aber vor allem weiß, ist, dass du sie ganz wundervoll unterstützt. Du hast da so deine FollowerInnen mitgenommen auf die Reise, auf eure gemeinsame Reise im Training und im Zusammenleben. Und ich muss sagen, das ist immer wieder so schön zu sehen, wie toll du auf ihre Bedürfnisse eingehst und wie interessiert du am Training bist. Und ich habe fast das Gefühl, ich habe auch so deine ganz persönliche Reise im gewaltfreien Training mitverfolgen dürfen und bin total geflasht davon, wie viel du dir in dieser Zeit angeeignet hast, wie du dich entwickelt hast und natürlich auch gemeinsam mit Hera. Und nun geht's heute aber um ein ja doch sehr emotionales und sensibles Thema. Du hast mich nämlich kontaktiert und hast gesagt, hey, ich glaube, es ist an der Zeit, mal über ein Thema zu sprechen, was sonst eher ein Tabuthema ist, und zwar das Thema, den Hund abzugeben. Das ist nämlich gerade bei euch, ja, aktuell eines eurer Hauptthemen in eurem Leben. Und ich freue mich total, dass du mich kontaktiert hast, dass wir heute darüber sprechen. Für mich ist es auch ein sehr sensibles und auch ein sehr persönliches Thema. Und meine erste Frage ist eigentlich, warum traust du dich das überhaupt? Warum wählst du diesen Weg, auch zu sagen, ich spreche da jetzt mal im Podcast drüber? Es fällt dir doch wahrscheinlich total schwer, und trotzdem sagst du, okay, das muss jetzt irgendwie an die Öffentlichkeit. Wie kommt das?
Ja, du hast recht, das fällt mir sehr schwer. In deiner Einleitung habe ich jetzt auch wirklich 4-5 Mal schlucken müssen, ehrlich gesagt. Es ist einfach so, wie du schon sagtest, Hera und ich führen ja einen sehr ehrlichen Account, in dem wir unsere Follower mitnehmen durch unseren Alltag, der wirklich von vielen Baustellen geprägt ist. Und ich habe so die Erfahrung gemacht, dass mich häufig Leute dann privat kontaktieren über die direkten Nachrichten und mir auch ihre Geschichten erzählen und halt auch ihre großen Zweifel, ihre Ängste. Und die ein oder andere hat halt auch die Gedanken, ob es nicht langfristig besser wäre, sich zu trennen, also vom Hund. Ja, aber was du ganz am Anfang schon sagtest, es scheint irgendwie ein Tabuthema zu sein. Kaum jemand traut sich, das dann öffentlich zu machen. Ich glaube, viele haben auch Angst davor, dann ja, einfach negatives Feedback zu bekommen. Und deswegen dachte ich, ja, wir machen es ja einfach gerade sehr öffentlich und berichten darüber, wie diese ganze Übergabe von Hera auch läuft. Und ich glaube, es ist eine Geschichte, die mal erzählt werden soll und darf.
Ja, das finde ich ganz toll, dass du da andere Menschen auch mit unterstützen möchtest, einfach weil sie ja vielleicht Mut fassen können und egal in welche Richtung die Entscheidung dann bei den anderen Menschen geht, aber überhaupt erstmal zu merken, ich bin damit nicht alleine und ich muss das irgendwie nicht geheim halten. Das ist doch auf jeden Fall schon mal ein gutes Gefühl, was einem irgendwie Kraft gibt, Mut gibt und vielleicht auch das Gefühl gibt, dass man selber auch eine gute Entscheidung treffen kann, egal in welche Richtung die geht. War das denn für dich auch schwierig, überhaupt erstmal zu entscheiden, das zum Beispiel jetzt bei Instagram dann öffentlich zu machen? Hattest du da bestimmte Sorgen, was vielleicht passieren könnte, wenn du darüber so offen sprichst?
Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte ganz große Angst vor so einem öffentlichen Shitstorm und habe da auch wirklich viel Anlauf genommen. Also die Entscheidung ist ja im familiären Rahmen irgendwann im Juni gefallen und dann hatte ich halt eine sehr liebe Bekannte, die ich auch über Instagram kennengelernt habe, die mich dann einfach nochmal mit durch diese Entscheidung getragen hat und das auch aus Trainerinnensicht gesagt hat, wie sie dazu steht. Und irgendwie nach 14 Tagen, glaube ich, war ich dann soweit, dass ich gesagt habe, okay, wir posten hier zwar gerade ganz viele Trainingserfolge, aber trotzdem gibt es hier einfach eine schlimme Entscheidung, die uns ganz viel abverlangt und die ich jetzt aber eben auch öffentlich machen möchte. Und interessanterweise waren die Reaktionen durchgängig verständnisvoll. Ich vermute mal, das liegt aber auch daran, dass unsere Follower ja mitbekommen haben, wie die gemeinsame Zeit auch insgesamt so verlaufen ist, wie viel Zeit in Heras Training steckt und wie oft die Familie dabei einfach hinten überkippt.
Ja, absolut. Also ich kann nur aus meiner Perspektive sprechen und ich kann sagen, ich habe das auf jeden Fall bei euch mitbekommen. Ich war trotzdem total, wie sagt man das, überrumpelt. Also sehr, sehr überrascht und überrumpelt und man hat automatisch diesen Reflex, oh Gott, wirklich so, passiert das jetzt wirklich? Aber eben überhaupt nicht in die Richtung, oh Gott, was machen die da so, ne? Was ist das für eine Entscheidung? Sondern eigentlich eher gleich diese Sorge um eure Bedürfnisse und dann aber irgendwie im nächsten Schritt auch, naja, aber die Entscheidung wird ja genau aufgrund dieser Bedürfnisse getroffen. Also ist sie dann auf lange Sicht eben doch genau die richtige, so schwer wie sie auch fällt, ne? Ja, das kann ich nur aus meiner Perspektive sagen. Und ich möchte heute auch in gewisser Weise meine persönliche Geschichte noch mit einbringen. Du hast jetzt gerade gesagt, du hast dir eine Weile Zeit genommen, um zu entscheiden, ob du damit an die Öffentlichkeit gehst. Bei dir waren es jetzt 2 Wochen, bei mir sind es jetzt über 5 Jahre. Und du hast ja auch gerade schon gesagt, dass du auch schon schlucken musstest bei der Einleitung. Das wird jetzt bei mir sicherlich auch kommen. Ich möchte nur so ganz grob anreißen, wie es bei mir war, wie es bei mir auch ist. Die Geschichte geht mir sehr nah und ich möchte sie deshalb auch teilen, weil ich eben glaube, dass andere davon profitieren können. Also ich habe sie schon sehr oft im Rahmen meiner Trainings geteilt mit KundInnen, bei denen ich das Gefühl hatte, dass sie davon profitieren können, dass sie aus meinen Fehlern lernen können, dass sie merken können, dass sie nicht alleine sind. Habe da einige Menschen jetzt auch schon unterstützt in diesem Bereich, also sowohl bei der Entscheidung für eine Abgabe als auch dann dagegen. Und ja, möchte es deshalb ganz kurz anreißen. Also ich habe 2015 einen kleinen Tierschutzhund aus Ungarn zu mir genommen. Der war damals 6 Monate alt, sehr ängstlich. Oder das heißt sehr ängstlich. Heute würde ich sagen normal ängstlich für einen 6 Monate alten Tierschutzhund. Und habe den in meine WG mitten in der Stadt aufgenommen. Da gab es auch eine Vorkontrolle. Da frage ich mich ehrlich gesagt bis heute, wie das passieren kann, dass man eine Vorkontrolle in einer WG mitten in der Stadt bei einer Studentin macht, die irgendwie so blauäugig da reingeht und dann sagt, ja, du bist genau die Richtige für diesen kleinen Hütehund, der jetzt aus Ungarn hier plötzlich in die Stadt geworfen wird. Ich habe ihn auch vorher nicht kennengelernt, habe ihn gleich abgeholt und muss einfach aus heutiger Sicht sagen, ich war mir dieser Verantwortung überhaupt nicht bewusst, sondern ich dachte mir, ja, ich hole mir einen Hund, ich bin dann auch für den verantwortlich und ich mache dann auch alles für ihn. Aber ich hatte gleichzeitig auch dieses Bild, was, glaube ich, gesellschaftlich sehr verankert ist. Naja, es gibt trotzdem gewisse Sachen, wo der Hund halt einfach durch muss. So, der muss das halt einfach lernen, hier in der Stadt zu leben. Der muss das lernen, alleine zu bleiben. Das muss der halt einfach. Und da gibt's auch keine andere Option. Wenn er es nicht, nicht macht, dann muss ich ihn halt, weiß ich nicht, noch mehr trainieren und noch mehr trainieren und noch mehr dahin drängen oder was auch immer ich mir damals da gedacht habe. Ich bin dann auch zufälligerweise an eine TSD-Trainerin geraten, muss aber auch da wieder aus heutiger Sicht sagen, ich wollte damals halt einfach eine Lösung haben. Ich habe gesagt, okay, der Hund ist irgendwie hibbelig und ängstlich und bellt Menschen an und schnappt irgendwie auch in die Richtung und ich brauche jetzt hier eine Lösung und habe aber gar nicht verstanden, dass ich eigentlich total viel in der Hand habe, um was zu verändern, sondern ich dachte mir so, okay, mein Hund zeigt dieses Verhalten fremden Menschen gegenüber, dafür brauche ich jetzt eine Lösung, aber da habe ich ja keinen Einfluss drauf, sondern der macht das halt und die Auslöser kommen von außen. Und ja, das war eine sehr lehrreiche Zeit für mich. Ich habe das bis heute noch nicht so ganz verarbeitet, muss ich sagen. Ich glaube, das kommt noch. Es ist irgendwie sehr abgekapselt in mir, irgendwo abgespeichert. Aber ja, jetzt mache ich es wohl auch öffentlich. Ich danke dir erstmal dafür, Niki, dass du mich zu diesem Thema angestoßen hast, weil das musste auch irgendwie mal aus mir raus, weil ich auch das Gefühl habe, dass es zu einer Transparenz und Authentizität irgendwie dazugehört, dass man über solche Sachen auch ehrlich spricht. Und ja, so begann unsere Reise damals. Tao hieß der Kleine. Und jetzt fängt meine Stimme an zu zittern. Genau, also ich bin dir wirklich sehr dankbar, dass wir da heute drüber sprechen können. Ich glaube, ich werde noch einige Male sicherlich jetzt, auch wenn du erzählst, vielleicht meine Erfahrungen mit einbringen und versuche, das Heulen ein bisschen zu unterdrücken. Aber ich glaube, das ist auch okay, dass das ab und zu mal rauskommt. Das gehört eben auch dazu. Aber wir gehen erstmal weiter auf eurem Weg. Was mich interessieren würde, und das war ja damals auch ein Punkt, an dem ich stand, wie kamt ihr eigentlich zu der Entscheidung? Du hast schon beschrieben, das war im Juni diesen Jahres, das ist noch gar nicht so lange her, ne? Wir haben jetzt Ende August. Wie sah denn der Weg eigentlich aus? Ihr habt ja, du hast ja schon gesagt, ihr hattet viele Herausforderungen, die ihr nach und nach auch immer wieder angenommen habt und immer wieder das Gefühl hattet, okay, jetzt geht's voran, jetzt geht's wieder ein bisschen zurück. Wie sah dann der Weg aus, der letztendlich zu der Entscheidung geführt hat, okay, die Trennung ist für uns alle das Beste, wenn Hera in einem neuen Zuhause leben kann?
Ich muss gerade mal mitatmen. Ich habe gleich mitgeweint, als du gerade angefangen hast. Ich atme mal kurz durch. Und genau, ich greife einfach mal ein bisschen weiter vorne ein oder ich beginne mal am Anfang unserer Geschichte. Hera ist unser zweiter Hund. Wir hatten vorher einen Ducktolling-Retriever aus dem Tierschutz, den haben wir erwachsen übernommen und der lief einfach wirklich total unkompliziert nebenbei. Also der hat kaum Bedürfnisse gezeigt. Ich habe sie vielleicht auch einfach nicht gesehen, weil ich eben auch dieses ja, was du sagtest, dieses Gedankenbild hatte, naja, also es gibt halt Hunde, die kommen jetzt in unser Leben und die müssen dann eben einfach alles mitmachen. So ein paar Sachen habe ich damals schon überlegt, muss der Hund dann halt wirklich nicht mitmachen, wie zum Beispiel in den Freizeitpark fahren oder in jeden Urlaub mitkommen. Das ja, wir hatten einfach 5,5 super nette, unkomplizierte Jahre und mein Mann und ich wollten aber immer gerne einen Rotti haben. Und nach dieser tollen, unkomplizierten Hundezeit fühlten wir uns zum einen absolut gewappnet für so ein Leben mit einem Hund, der eben ein bisschen mehr Power hat. Und ich hatte einfach aufgrund meiner beruflichen Situation, ich arbeite von zu Hause aus, auch die Möglichkeit zu sagen, ich kann jetzt einen Welpen aufziehen und dem von klein auf an alles beibringen und dachte sehr schwarz-weiß, es gibt gut erzogene Hunde, es gibt schlecht erzogene Hunde, wenn ich den von Welpenalter an habe, kann ja nichts schief gehen. Hab 4 Welpenbücher gelesen und fühlte mich total gut aufgestellt. Als wir dann beim Züchter waren zur Auswahl, es gab 5 Welpen, 4 Hündinnen, einen Rüden, da war mir der Rüde so ein bisschen schlapp. So, und ich habe gedacht, nee, wer weiß, vielleicht ist der krank oder ach, das ist da auch so ein lethargischer Langweiler wie unser vorheriger Hund. Ich möchte ein bisschen was mit mehr Pep. Und dann war da halt die Hera, die permanent an meinem Stiefel rumkaute, am Reißverschluss am Tüdeln war. Und der Züchter sagte noch, naja, das ist aber schon so eine, die ist immer ganz vorne mit dabei, wenn irgendwas ist. Ich glaube, mit der Schwester, die ist ausgeglichener, würdet ihr euch als Familie einen größeren Gefallen tun. Aber ja, wenn du halt sagst, du möchtest die Herausforderung, eine Herausforderung ist es sicher. Ja, und dann kam Hera zu uns nach Hause und war einfach von Anfang an extrem reizoffen. Also sie hat wenig geschlafen, ist jedem Geräusch, jedem Bewegungsreflex, jedem Lichtreiz hinterhergegangen, hat dann halt, was ja für einen Welpen typisch ist, alles mit den Zähnen erkundet und bearbeitet, also auch uns. Ich war da trotz Lektüre nicht drauf vorbereitet, wie weh das tut. Hera fing dann auch sehr schnell an, Verteidigungsstrategien aufzubauen. Und die Zähne dann halt untermalt von Knurren und nach vorne gehen einzusetzen. Das hat mir schon große Angst gemacht. Und in der Welpenschule, die wir besucht haben, wurde ich dann angeleitet, so nach dem Motto, der Hund muss da durch, das ist ja nur ein Welpe, du musst die ja anfassen können, pack sie halt, halt sie fest und wenn sie aufhört, sich zu wehren, dann schiebst du ihr Leberwurst rein. Das ist rückblickend ganz, ganz großer Bullshit und eigentlich verantwortungslos, einem Hundehalter so etwas an die Hand zu geben als Erziehungsmethode. Denn bei Hera hat es das Verhalten einfach verschlimmert. Also die ist halt wirklich dann schon massiv nach vorne gegangen, wenn wir uns ihr überhaupt genähert haben, weil sie ja menschliche Hände immer nur mit Negativität verbunden hat. Und dann hatte ich halt mir eine zweite Meinung eingeholt bei einem anderen Trainer. Das war dann halt unser TSD-Trainer. Ich hatte davon vorher noch nie was gehört. Und der erzählte uns dann, dass es Hunde gibt, bei denen man Handlungen ankündigen muss, dass Hera das nicht böse meint und es eben nicht aggressiv uns gegenüber gemünzt ist, sondern sie einfach Verhaltensstrategien wahrscheinlich aus ihrer Welpenzeit mitgebracht hat, die dort unter den Geschwistern gut funktioniert haben. Und Hunde davon einfach profitieren, wenn sie zum Ziel kommen mit ihrem Verhalten. Und er sagte dann diesen schönen Satz, ich glaube nicht, dass ein 10 Wochen alter Welpe von Grund auf böse ist oder aggressiv ist. Gehen wir doch einfach mal davon aus, dass sie nicht gelernt hat, wie sie sich in unserer Welt verhalten soll. Und dann sind wir halt diesen positiven Trainingsweg gegangen. Und mussten uns da natürlich auch erstmal reinfinden. Also ich sag mal, von diesem bloßen Umsetzen, was uns der Trainer dann gesagt hat mit Markersignal und Ankündigungssignale, bis zum wirklichen Verstehen, ist bei mir bestimmt ein Dreivierteljahr ins Land gegangen. Also ich habe wirklich viel mehr angelesen, habe Webinare angeschaut, war halt durchgängig im Training, mal mit kleineren, mal mit größeren Abständen, immer je nachdem, welche Baustelle wir so hatten. Und ich glaube, ich kann sagen, dass ich am Ende genau verstanden habe, was Hera braucht und wie ich ihr Verhaltensweisen auftrainieren kann oder halt auch unerwünschte Verhaltensweisen in unseren Augen abtrainieren kann. Jede dieser Baustellen, und das sind sehr viele gewesen, hat aber enorm viel Zeit gebraucht. Also es fing halt, ja wie gesagt, an mit diesem Nicht-Anfassen-Können, mit dem Um-sich-Schnappen. Hera hat ein Thema mit Ressourcenverteidigung, das auch nach wie vor besteht, das wir aber schon sehr abmildern konnten. Sie kann sich schlecht regulieren, wenn sie aufgeregt ist. Das heißt also, jeder Mensch wurde einfach sehr überschwänglich begrüßt, aber halt auch mit vollem Körpereinsatz. Und das ist natürlich bei einem Rottweiler ein anderer Körpereinsatz als jetzt zum Beispiel beim Labrador. Also die bolzt halt einfach frontal nach vorne und geht dann auch hoch. Und das macht vielen Menschen Angst. Das ist ja auch so ein Rasseklischee, einfach, das uns von Anfang an begleitet hat. Wenn du dann halt noch einen Hund hast, der dann viel knurrt und ganz so eine ganz markante Mimik hat, die ich einfach inzwischen sehr liebe, die aber auf andere Menschen bedrohlich wirkt, dann bist du halt immer die mit dem Kampfhund. So. Und Jetzt bin ich, glaube ich, echt ein bisschen weit abgedriftet.
Nee, ich finde das super. Ich würde dich sogar ganz kurz noch ein bisschen weiter ins Abdriften bringen wollen. Und zwar, bevor du jetzt nochmal sagst, wie es dann zur Entscheidung kam, beziehungsweise bist du jetzt schon sehr auch in die Richtung gegangen. Man kann sich da schon viel vorstellen, wie es vielleicht auch weitergeht. Aber nochmal ganz kurz zu eurem Zeitstrahl. Also du hast gesagt, im Welpenalter hast du dieses Training kann man es eigentlich nicht nennen, aber hast irgendwie eigentlich gelernt, sie quasi zu unterdrücken und bist dann aber zu einem TSD-Trainer gekommen. Wie alt war Hera da und wie alt ist sie jetzt?
Also wir haben Hera bekommen, als sie 8 Wochen alt war und haben mit der Welpenschule 2 Tage nach dem Einzug gestartet. Auch auf Empfehlung der Hundetrainerin damals. Rückblickend hätte Hera erstmal ihr Zuhause kennenlernen müssen und uns kennenlernen müssen. Also die war ja eh schon so reizoffen und dann halt in die Hundeschule zu gehen und nur zu lernen, ich muss jetzt hier still sitzen, während da so ein Strick, nämlich die Leine an mir dran ist und um mich herum bellen andere Hunde und die wollen zu mir, das war eine Vollkatastrophe rückblickend, aber ich wusste es ja nicht besser. Der andere Trainer hat sich gemeldet kurz nach Heras Einzug. Ich hatte halt einfach im Vorfeld ganz viele Hundeschulen angefragt und der war aber gerade auf Seminarreise und hat sich dann halt kurz nach dem Einzug gemeldet. Da hatten wir dann ja schon so unsere Schwierigkeiten. Das war also 2 Wochen nach Einzug letztendlich. Und da hat er mir am Telefon schon so viele nette Sachen gesagt, auch über Hera und eben auch schon Handlungsstrategien, die einfach freundlich und wohlwollend dem Hund gegenüber waren, an die Hand gegeben, dass ich gesagt habe, ich würde das gerne mal so machen, dass wir uns halt kennenlernen. Eine zweite Meinung kann ja einfach nicht schaden. So, und dann sind wir 2 oder 3 Wochen zweigleisig gefahren, hatten also das Einzeltraining bei uns zu Hause und sind trotzdem noch in die Welpenschule gegangen. Und dann habe ich einfach gemerkt, dass es nicht passt, also dass es für uns vom Gefühl her nicht passt und dass es vor allem für Hera nicht passt, weil diese Welpenschule sie einfach nur überfordert hat. Und die Themen, die da dran waren, das waren nicht Heras und unsere Themen. Also wir hatten ein ganz eigenes Thema und das mussten wir halt hier zu Hause erstmal bearbeiten.
Und wie alt ist Hera jetzt?
Jetzt ist Hera stolze, warte, lass mich rechnen, 21 Monate, also im November wird sie 2.
Ja, okay, gut, genau. Weiß ich Bescheid. Okay, ja. Da musste ich nur noch mal kurz einhaken, damit man so ein bisschen vor Augen hat, wie lang das auch gedauert hat, das, was du jetzt alles so beschrieben hast.
Ja.
Okay, aber zurück zur Frage, wie kam es zur Entscheidung?
Ja, ich hatte ja schon gesagt, dass einfach jedes ihrer Themen, also jede Baustelle einfach sehr viel Zeit auch brauchte, um das gut zu begleiten und aufzutrainieren. Und dabei hat die Familie einfach sehr gelitten. Also wir haben 2 Kinder, einmal unsere Tochter, die ist 15 und dann haben wir noch ein aufgenommenes Kind, das ist 9 Jahre alt. Und die sind jetzt im Grunde 1,5 Jahre lang davon begleitet worden, dass ich immer wieder sagen muss, ah, warte mal ganz kurz, ne, ich muss mich hier um Hera kümmern. Ja, wir können jetzt ein Spiel machen. Ach nee, ich muss doch noch mal raus. Ich muss das jetzt hier regeln. Ich muss sie durch die oder jene Situation begleiten. Besuch für die Kinder ist natürlich immer mit unheimlich viel Aufregung verbunden. Das heißt, ich muss es managen und begleiten, den Besuch ins Haus zu lassen. Wenn die Kinder draußen im Garten toben, sitze ich in der Regel bei geschlossenen Fenstern und zugezogenen Jalousien mit Hera auf dem Wohnzimmerfußboden und begleite sie auch dadurch, weil sie halt sonst wirklich aufgeregt bellend um die Kinder herumspringt und ich natürlich verhindern möchte, dass sie irgendwie rangeht und in der Aufregung doch mal was passiert. Wir haben für uns eine gute Alltagsstruktur gefunden, die funktioniert, solange von außen nichts dazukommt. Und in einer Familie mit 4 Personen, mit relativ großem Freundeskreis und früher auch viel Spontanität, lässt sich das halt nicht immer vermeiden. Also es ist einfach unrealistisch, dass wir immer alles um Heras Bedürfnisse herum managen und regeln. Und trotzdem haben wir das jetzt die ganze Zeit getan. Und es gibt Menschen, die können in unser Haus kommen. Das ist okay für Hera. Die begrüßt sie an der Tür, dann dreht sie sich um, geht auf ihren Platz, holt sich was, um sich selbst zu regulieren, worauf sie dann rumkaut. Und es gibt aber auch Menschen, bei denen springt sie halt nach wie vor einfach sehr aufgeregt drumherum oder knurrt dann halt, was ich richtig einschätzen kann, aber halt mein Gegenüber nicht immer. Und im Juni war es dann so, dass mein Mann und ich das erste Mal nach Ewigkeiten einen Grillabend bei Freunden außerhalb hatten. Unseren Sohn hatten wir bei Freunden zum Übernachten organisiert. Hera hatten wir mit Entspannungsritual, mit CD, mit abgedunkelten Fenstern auf ihrem Platz einfach dann im Wohnzimmer in ihre Sicherheitszone verfrachtet. Die wirkte sehr entspannt, als wir gefahren sind, und unsere Tochter war dann halt in ihrem Zimmer und ja, hat einen Film geschaut oder was Teenager halt so machen, wenn sie allein zu Hause sind. Und dann kam halt irgendwann der Hilferuf übers Handy. Oh, sie bellt die ganze Zeit. Ich weiß nicht, ich sitze hier schon still in meinem Zimmer. Ich bewege mich eigentlich nicht, aber könnt ihr bitte nach Hause kommen? Und wir hatten gesagt, ja, dann gib ihr nochmal einen Kauartikel und dann verabschieden wir uns. Und dann haben wir es zum einen ein bisschen zu lange hinausgezögert, weil es halt nett war und wir uns dann doch nochmal festgeklönt haben. Und zum anderen wusste unsere Tochter halt nicht hundertprozentig mit der Situation umzugehen. Das Ende vom Lied war, dass sie dann wirklich anrief, total verzweifelt war und sagte, sie sitzt jetzt im Garten, weil sie es im Haus nicht aushält, weil Hera das ganze Haus zusammenbrüllt, sozusagen. Und dann hatten wir uns halt, als wir nach Hause gekommen sind, an den Tisch gesetzt. Und ich hatte das schon ganz lange gespürt bei meiner Tochter, dass sie einfach mit Hera auch nicht gut zurechtkommt. Die hatten mal eine ganz tolle Phase, aber es gab auch einen Vorfall, wo die beiden halt unterwegs waren und Hera sich losgerissen hat und meiner Tochter den Finger dabei sehr ausgerenkt hat. Und das hat meine Tochter einfach nie verwunden. Und dann brach es halt an diesem Abend so auch aus ihr heraus, dass sie gesagt hat, ich kann einfach nicht mit diesem Hund zusammenleben. Ich mag sie, es ist gar nicht so, dass ich was gegen sie habe, aber ich komme mit ihr nicht zurecht, ich komme mit ihrer Art nicht zurecht. Wir können als Familie nie was machen, weil immer muss einer von euch sich nur um diesen Hund kümmern. Und unser ganzes Familienleben leidet darunter und ich möchte das nicht mehr. Also das macht mich total fertig, aber ich weiß, wie sehr du an Hera hängst und ich möchte nicht, dass du traurig bist. Ich möchte halt nicht schuld daran sein, dass du dann unglücklich bist, wenn wir Hera weggeben. Und das war wirklich so ein Moment, wenn dir dein 15-jähriges Kind sagt, ich lebe hier in einer Situation, die ich nicht aushalte, aber dir zuliebe würde ich das ja machen. Der war total hart. Jetzt brauche ich mal kurz eine Pause. Jetzt kannst du vielleicht was sagen.
Ja, mir kommen auch gerade die Tränen, weil das auch, wie du sagst, du hast es ja auch schon vorher gemerkt und das zeigt ja auch, dass deine Tochter schon eine Weile sich damit rumgetragen hat. Der Fakt, dass sie dann so reflektiert sagen kann, ich möchte dir das quasi eigentlich nicht antun, aber ich muss es jetzt mal sagen, es muss jetzt mal raus und ich kann es gerade nicht mehr zurückhalten, zeigt ja, dass sie es wahrscheinlich auch schon eine Weile zurückgehalten hat, ne? Und dass dann einfach die Bedürfnisse so aufeinandertreffen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie intensiv dieses Gespräch auch gewesen sein muss für euch alle irgendwie, ne? Ihr habt dann alle zurückgesteckt an diesem Abend, inklusive Hera, das muss man ja auch sagen, ne? Sie hat ja jetzt nicht euch den Abend gesprengt und hat sich gedacht, juhu, jetzt geht die Party los, sondern für sie war es auch schwierig und dann saß ihr da am Tisch. Das ist schon wirklich eine große Sache. Und ich möchte noch mal was zu einigen Sachen sagen, die du erwähnt hast, in Richtung, ja, und dann musste ich irgendwie das organisieren. Du hast an einer Stelle vorhin gesagt, ja, und dann musste ich irgendwie zu meinen Kindern sagen, ich muss jetzt doch noch mal mit Hera raus. Da ist es mir ganz wichtig zu betonen, das, was ich von euch gesehen habe bei Instagram, ist, es geht da nicht um irgendwelche normalen Alltagstätigkeiten mit Hund, von wegen, ach, ich muss jetzt noch mal mit dem Hund raus, weil der seine Geschäfte machen muss, sondern es geht da wirklich um ganz starke Bedürfnisse, die Hera im Gegensatz zu vielen anderen Hunden nicht einfach zurückhalten kann. Du hast beschrieben, sie kann sich manchmal selbst regulieren, indem sie sich irgendwas zum Kauen nimmt. Sie kann das aber eben ganz oft auch nicht. Und dann bist du immer gefragt, alles drumherum zu organisieren, damit es ihr gut geht und fehlst dann in irgendeiner Art und Weise an anderer Stelle. Und ich glaube, über deine Bedürfnisse brauchen wir hier mal gar nicht reden, weil die sind sicherlich auch an vielen Ecken und Enden immer wieder zu kurz gekommen. Also das möchte ich einfach nochmal betonen. Es geht hier nicht um den normalen Alltag mit Hund, der natürlich auch viel Organisation beinhaltet. Und ja klar, ne, auch Training und auch Management. Aber bei euch ist es einfach ein Level, wenn man sich diese Situation vorstellt, die du beschrieben hast, mit zugezogenen Vorhängen und auf dem Boden und sicherlich viel Körperkontakt und viel zum Kauen. Und auch das hat bestimmt eine Weile gedauert, ehe ihr das rausgefunden habt, wie ihr das am besten macht. Das ist ein ganz anderes Level, was sich, glaube ich, viele in Anführungsstrichen normale HundehalterInnen gar nicht vorstellen können. Das war mir einfach jetzt nochmal wichtig zu sagen, dass du jetzt nicht sagst, ach, das war uns jetzt doch ein bisschen zu viel mit Hund, sondern das ist echt, ja, ein ganz schön krasses Level, wo ich vermuten würde, dass ich halbwegs mitfühlen kann, was du meinst, aber was sich viele, wie gesagt, glaube ich, nicht so richtig vorstellen können. Okay, habe ich deine Zeit gut überbrückt? Konntest du kurz atmen?
Das hast du sehr gut gemacht und Dankeschön. Ich konnte jetzt wieder gut durchatmen. Genau, was du sagst, stimmt einfach 100%. Also zum einen kennen wir ja den normalen Alltag mit Hund, auch wenn Ranger sehr gechillt war. Entspricht das ja eher dem normalen Bild, was man vom Alltag mit Hund hat. Man geht nett zusammen spazieren. Das sind halt auch Dinge, die bei uns einfach nicht möglich sind. Also ich kann alleine sehr gut mit Hera spazieren gehen, aber als Familie können wir halt nicht gut mit Hera spazieren gehen, weil sie da einfach schon wieder von der Menge an Menschen, die mitkommen, überfordert ist. Und dazu dann halt noch die Umgebungsreize kommen. Also das stimmt schon. Das ist Hera ist ja ein reaktiver Hund. Ich finde auch Reaktivität ist ein Begriff, den ich vorher nicht kannte. Wie gesagt, ich dachte immer gut erzogener Hund, schlecht erzogener Hund. Und wenn es schief läuft, liegt es eher am Menschen. Aber es ist einfach viel komplexer, ne? Also wenn du halt einen Hund hast, der einfach auf alles extrem reagiert, was ihm begegnet, und der Hund meint es auch nicht böse. Also ich weiß ja, dass Hera das nicht macht, um mich zu ärgern oder um mal eben zu zeigen, dass ich als Rudelführerin nicht geeignet bin, wie es dann immer so schön gesagt wird. Das ist ja Bullshit. Hera nimmt Sachen einfach viel extremer war. Das kannst du ja im Grunde vergleichen mit so einem ADHS-Kind, ne, das durch die Welt geht und einfach total reizoffen ist und diese Reize aber im Gehirn nicht gut filtern kann und nicht gut einordnen kann und deswegen dann anders handelt, als man das normalerweise erwarten würde. Im Grunde ist es halt so eine reine Überforderung und wir haben bei Hera ja auch ganz viel diagnostische Bausteine hinter uns, weil wir auch immer dachten, vielleicht gibt es einfach eine körperliche Ursache, die das einfach begünstigt. Und ich habe mich so lange daran geklammert, na, wenn wir die Diagnose haben, dann wird alles besser. So, dann finden wir ein Medikament und dann können wir das Training nochmal genau darauf abstimmen und dann läuft das hier alles. Aber dieser Abend hat es halt einfach so deutlich gemacht, dass wir uns halt immer gehangelt haben, von Trainingserfolg zu Trainingserfolg, dann eben hinsichtlich Diagnostik, na, wenn wir erstmal die Untersuchung bekommen, die wir wollen, dann wissen wir, was mit ihr los ist, dann können wir ihr helfen. Aber es ist halt so eine Endlosgeschichte. Das ist mir halt auch bewusst geworden durch die vielen Geschichten von anderen Hundehalterinnen, die ich erfahren durfte, die sich dann halt ja 5 Jahre lang schon mit solchen Thematiken herumschlagen, sage ich jetzt mal, und die verschiedene Diagnosen für ihre Hunde oder Hündinnen bekommen haben und bei denen dann trotzdem dieser Weg durch die Reaktivität nie endet. Also das scheint dann wirklich einfach ein sehr langer Weg zu sein. Manchmal schien es mir auch ein unendlicher Weg und ich stand für mich einfach an dem Punkt, wie gesagt, meine Tochter ist 15, die wird jetzt noch 3 Jahre bei uns im Haus leben. Ich könnte gut von meiner persönlichen Bindung und von meiner Motivation, könnte ich gut diese 3 bis 4 Jahre, die Hera vielleicht noch braucht, investieren. Aber meine Tochter hätte dann die letzten, jetzt mit dem, was schon war, 5 Jahre ihrer Zeit bei mir zu Hause dann damit verbringen müssen, dass Mama einfach nie da ist. Und der Zwerg ist ja auch noch da, also unser aufgenommenes Kind, der hat ja auch einfach mehr Bedürfnisse als andere Kinder. Und ich werde ja einfach keinem gerecht. Ganz davon abgesehen, dass ich ja auch noch Ehefrau bin und mein Mann und ich auch nicht so wirklich viel kuscheln können, weil Hera das auch sehr aufregend findet und dann auch immer um uns herumspringt und wir also immer gucken müssen, so, ich möchte dir jetzt spontan und im Hals fallen, ich muss erstmal den Hund markern und sichern. Das ist schon anstrengend. Es klingt dann manchmal so lustig, wenn man das liest, aber schön ist es eigentlich nicht.
Ja. Da fällt mir auch nochmal ein ganz großer Unterschied zu meinem Weg damals zur Entscheidung auf, der für mich sehr, sehr schmerzlich zuzugeben ist, weil ich definitiv an einem viel früheren Punkt hängen geblieben bin. Also was du so beschreibst, finde ich ganz bewundernswert, wie viele Herausforderungen ihr immer wieder, sag ich mal, frohen Mutes irgendwie angenommen habt und euch weiter eingearbeitet habt. Und ich muss sagen, bei diesem Verständnis für die TSD-Philosophie, für das gewaltfreie Training, für das bedürfnisorientierte Training, zu diesem Verständnis kam es bei mir nicht damals. Ich hatte ein Jahr mit meinem Tau und ich kam da einfach nicht hin. Und deshalb war der Weg zu dieser Entscheidung, muss ich sagen, auch ein viel oberflächlicherer, würde ich sagen. Also ein, okay, der Hund ist sehr aufgeregt, der Hund ist sehr unruhig, der Hund bellt andere Menschen an. Und ich versuche ihm irgendwie zu helfen, zu entspannen und runterzukommen und besser klarzukommen. Aber ich weiß eigentlich gar nicht so richtig, wie. Und habe mich eben nicht weiter eingearbeitet damals. Ich kann rückblickend schwer sagen, woran es gehapert hat. Ich mache mir aber sehr große Vorwürfe, weil ich aus heutiger Sicht einfach weiß, dass er zum Beispiel im Vergleich zu Millie easy peasy war. Also wenn ich mir vorstelle, mit dem heutigen Wissen meinen Tau von damals zu haben, das wäre so entspannt für alle. Der hat es für die Umstände, die damals mein Leben hergegeben haben, hat er es wirklich ganz, ganz toll gemacht. Und trotzdem habe ich mich überfordert gefühlt und trotzdem haben wir uns da in so einen Strudel reingedreht, wo ich immer mehr das Gefühl hatte, ich kann das nicht, ich kann das nicht, ich kann das nicht. Nun war ich auch noch ein bisschen jünger, zumindest auch definitiv jünger, als du jetzt bist. Und ich finde, mit einer gewissen Erfahrung und einem gewissen Alter, hoffe ich zumindest mal, kommt so ein besserer Blick auch für die Möglichkeiten. Ich glaube, ganz viel hängt es auch an den Unterstützungen, die man von verschiedenen Personen bekommt, dass man vielleicht auch an die richtigen Personen gerät. Und vielleicht war es ein Zusammenspiel aus all diesen Sachen damals, aber ich muss sagen, ich finde das heute sehr, sehr schmerzlich zuzugeben, dass ich finde, dass es damals eine verantwortungslose Entscheidung von mir war, zu sagen, ja, dann schaffe ich das wohl nicht, dann muss der Hund jetzt wohl gehen. Deshalb da nochmal Respekt an dich und in diesem Sinne jetzt auch in Bezug auf meine Geschichte vielleicht nochmal der Appell an alle HörerInnen, die vielleicht mit diesem Thema zu tun haben, nehmt euch ein Beispiel an Niki, nehmt euch kein Beispiel an mir. Das war wirklich, ich finde gar nicht so die richtigen Worte dafür, sondern ich muss sagen, ich bin rückblickend echt enttäuscht von mir selbst und würde mir einfach so sehr wünschen, dass andere Menschen bessere Ressourcen finden, noch mehr Energie investieren, um dann die richtige Entscheidung zu treffen. Ich sag gar nicht, man muss den Hund unbedingt behalten, aber freue mich deshalb auch, dass ich Menschen heute besser unterstützen darf in diesen Situationen. Und wie gesagt, der Appell gern nochmal an alle HörerInnen, wenn ihr in dieser Situation seid. Wir kommen sicherlich gleich auch nochmal zu ein paar Tipps, was man dann besser machen kann, als ich es damals gemacht habe. Aber ja, Niki, lass uns doch ruhig nochmal vielleicht generell auch drüber sprechen, wann es überhaupt okay ist. Ich habe ja jetzt quasi so ein bisschen mich selber abgestempelt und gesagt, okay, ich find's eigentlich rückblickend nicht okay, dass ich meinen Tau nach einem Jahr so abgegeben habe, mit dem Gefühl, ach, es ist irgendwie alles zu viel und ich bin überfordert und wir schaffen das nicht. Was würdest du denn vielleicht jetzt auch aus deinen persönlichen Erfahrungen heraus sagen, wann es okay ist oder vielleicht sogar wann es auch nötig ist, einen Hund abzugeben?
Bevor ich das beantworte, möchte ich dir erstmal wirklich gerne diesen Stempel nehmen, weil ich finde, du gehst da gerade sehr hart mit dir selbst ins Gericht. Du sagst ja selbst, du warst damals sehr jung, eben unerfahrener auch. Und für die Situation, in der du damals warst, hast du halt diese Entscheidung getroffen. Heute würdest du die anders treffen, aber damals war deine Lebenssituation, dein Wissen, dein Handlungsspielraum und deine Ressourcen waren ja ganz andere, als sie jetzt sind. Und von daher finde ich, solltest du da nicht so hart mit dir ins Gericht gehen, wirklich nicht.
Das ist ganz lieb, danke dir. Ich merke gerade total, dass allein dieses Mitgefühl gerade total was in mir triggert. Ich muss da, glaube ich, noch sehr viel Verarbeitung irgendwie vorantreiben in dem Bereich, aber vielleicht ist es so ein Mittelweg aus dem, was du sagst und aus meinem Stempel. Aber ich danke dir auf jeden Fall erstmal.
Ja, gerne. Ja, und dann die Frage, wann ist es okay, einen Hund abzugeben? Also ich hatte dir ja schon im Vorgespräch gesagt, die Folge soll jetzt keine Werbung dafür sein, hey, wir sind mal eine Runde überfordert, wir haben uns das anders vorgestellt, wir füllen jetzt die Tierheime, darum geht es ja wirklich nicht. Wir haben für uns als Familie, glaube ich, wirklich alles an Ressourcen rausgeholt, was wir hatten. Und letztendlich bin ich ja zu der Erkenntnis gekommen, dass eben ganz viele Bedürfnisse hier kollidieren. Also es sind die Bedürfnisse meiner Kinder, denen ich nicht gerecht werden kann. Es sind Heras Bedürfnisse. Sie ist ja hier bei uns einfach wirklich komplett überfordert aufgrund unserer Familienkonstellation und auch aufgrund unserer Wohnsituation. Wir wohnen halt an einer sehr stark befahrenen Straße. Wir haben die Feuerwehr direkt nebenan. Hier fahren ganz viele Trecker auch nah an uns vorbei auf unseren Runden. Und das sind alles Dinge, die Hera triggern und die ich für sie nicht verändern kann. Also ich kann das managen, ich kann sie da durchbegleiten. Wir haben durch Training ganz viel erreicht. Und trotzdem gibt es halt Phasen, in denen es ihr einfach schlecht geht, wo sie das nicht filtern kann. Und wir haben auch versucht, ein schöneres, besseres Haus in ländlicher Umgebung zu finden. Also noch ländlicherer Umgebung als hier. Aber unsere Familienkonstellation kann ich halt nicht verändern. Ich kann halt keine Einzelperson werden, die dann voll auf ihre Bedürfnisse eingeht. Und ich finde, wenn man an den Punkt kommt, dann ist es vollkommen okay zu sagen, ich gebe jetzt meinem Hund auch die Chance, sich noch anders entwickeln zu können in einem ruhigeren Setting. Und darauf bin ich nicht alleine gekommen, als wir für uns als dann feststand, dass Hera gehen soll. Da bin ich in ein riesengroßes Loch gefallen. Also ich glaube, ich habe 10 Tage lang wirklich durchgeheult, war völlig verzweifelt, weil ich immer nur dachte, ja, kein anderer Mensch versteht diesen Hund. Alle haben Angst vor ihr. Und wenn die jetzt in falsche Hände kommt, dann landet sie am Ende mit Maulkorbpflicht im Tierheim. Also ich war wirklich verzweifelt, weil ich mir nicht vorstellen könnte, dass irgendjemand einen reaktiven Rottweiler mit noch offenen Baustellen aufnimmt, dann auch noch positiv mit ihr trainiert, weil im Mainstream wirst du eher hören, der Hund braucht eine harte Hand und die muss jetzt mal ordentlich untergeordnet werden und dann läuft es auch. Das würde bei Hera aber schief gehen. Wenn man auf Hera aversiv einwirkt, dann hast du nach kürzester Zeit einen Hund mit einer sehr kurzen Zündschnur, der nach vorne geht und ich denke, dann würde sie irgendwann auch wirklich zupacken und zwar richtig. Und damit wären Heras Zukunftschancen einfach für alle Zeit der Welt vorbei. Und ja, deswegen fand ich halt, war der richtige Augenblick für diese Entscheidung zu sagen, die Bedürfnisse kollidieren hier so sehr, dass wir jetzt einfach eine bessere Lösung finden müssen, auch und vor allem für Hera. Und eine sehr, sehr nette Bekannte hat mir dann halt damals wirklich auch gesagt, das, was du mit deinem Hund erlebst, ist nicht normal. Wenn das normal wäre für einen Welpen, für einen pubertierenden Hund oder halt auch für einen Rottweiler, dann würden sich Menschen das doch gar nicht antun, überhaupt mit Hunden zusammenleben zu wollen. So, das sind schon besondere Umstände und sowohl ihr als auch Hera haben jetzt die Chance verdient, sich einfach nochmal anders zeigen zu können auch. Ja, jetzt bin ich wieder ein bisschen abgedriftet, Entschuldigung, das ist echt so ein komplexes Thema.
Nee, ich bin so froh und genau das habe ich mir auch aus der Folge mit dir erhofft, dass aus diesen Floskeln, das steht ja so in so Anzeigen immer drin, wir können dem Hund nicht mehr gerecht werden und wir suchen jetzt ein besseres Zuhause für ihn, indem er, weiß ich nicht, so sein darf, wie er ist oder was weiß ich, was dann da immer drin steht. Das ist ja in vielen Fällen eben leider eine Floskel, weil sich dann doch nicht so drum gekümmert wird, dass es dem Hund im neuen Zuhause wirklich besser geht. Und deshalb finde ich das ganz toll, wie du das beschreibst, wie man überhaupt erstmal an diesen Punkt kommt, dass man erstmal die Bedürfnisse überhaupt erkennen und benennen können muss, um dann zu sagen, was wäre denn jetzt eigentlich ein besseres Umfeld, ein besseres Zuhause, weil das ja eben nicht immer pauschal unbedingt das, Frührentner-Ehepaar auf dem Land mit eingezäuntem Garten sein muss, weil die irgendwie den ganzen Tag Zeit haben und sich toll kümmern können und der Hund dann Garten hat. Das ist es ja nicht immer. Sicherlich ist es oft auch schön, aber das muss es eben nicht immer sein, sondern es kommt ganz auf die Bedürfnisse an. Und ich finde, das hast du toll beschrieben, wie ihr da an den Punkt gekommen seid und wie du das auch empfindest, wann es vielleicht okay und richtig ist. Und ich finde es auch nochmal toll, dass du dazu gesagt hast, dass es hier um keine Legitimation geht, so, ja, Leute, gebt eure Hunde ab, sondern eher diese Frage vielleicht etwas zu entstigmatisieren und aus diesem Tabuthema rauszukommen und eher in die Konversation reinzukommen. Also wenn du so beschreibst, wie ihr in der Familie häufig drüber gesprochen habt, wie du auch mit anderen Menschen viel drüber gesprochen hast, da haben viele Überlegungen und viel Austausch stattgefunden, um dann eine möglichst gute Entscheidung zu treffen. Wer weiß, ob das jetzt auf lange Sicht für immer die beste Entscheidung ist, aber du hast auf jeden Fall so viel investiert, um an diesen Punkt zu kommen. Und das, finde ich, hast du total toll beschrieben. Deshalb danke fürs Ausschweifen. Ich sehe es schon kommen, dass wir die Folge eventuell in zwei Teile teilen müssen, aber da machen wir uns dann Gedanken drüber, wenn es soweit ist. Du hast es jetzt schon ein bisschen angerissen, was eure Gedanken waren, in welche Richtung es gehen soll bei der Vermittlung. Was Hera vielleicht auch bei euch nicht bekommt und was sie aber bräuchte. Du hast gesagt, so eine Einzelperson wäre eigentlich perfekt. Wie ist es denn dann jetzt weitergegangen? Weil das hört sich ja schon an, nach der Suche nach der Nadel im Heuhaufen jetzt eine Person zu finden, die sagt, oh ja, so eine Hera, die hätte ich gern in meinem Leben. Wobei ich sagen muss, ich habe Hera total lieb gewonnen, aber es ist ja eine Riesenverantwortung, die man da aufnimmt. Und bei dir weiß ich eben auch, du bist ja auch zu 100% ehrlich. Du schreibst dann nicht irgendwie in irgendeine Anzeige rein, weiß ich nicht, der Hund ist ab und bellt ab und zu mal oder so, sondern ich gehe mal davon aus, dass du auch alles wirklich, ja, rundum erklärt hast. Du hast mal bei Instagram so eine Liste gepostet mit Signalen, wo ich einfach schon dachte, okay, diese Person bekommt, die neue Person, bei der Hera dann leben wird, bekommt eigentlich so ein kleines Hera-Handbuch mit, ja, wo irgendwie alles drinsteht, so eine kleine Bedienungsanleitung. Und ja, deshalb würde mich mal total interessieren, wie habt ihr das jetzt überhaupt gestaltet, deine Person zu finden und wie läuft diese Vermittlung, die sich ja jetzt bei euch über längere Zeit zieht, was ich übrigens total toll finde, wie läuft das ab?
Ja, erstmal haben wir ganz klassisch versucht, Hera über ein Internetportal zu vermitteln. Und ich hatte wirklich da auch einen sehr, sehr langen Text, in dem ich halt sowohl alles, was eben schon gut läuft, was wir uns auftrainiert haben, was sie sehr gut kann, beschrieben habe, aber eben auch ihre Baustellen. Und die Anzeige hatte am Ende über 1000 Klicks, also sie wurde über 1000 Mal gelesen. Wir hatten eine Anfrage, die so dreist war, das war bitte mal anrufen mit einer Handynummer. Hab ich dann erstmal geschrieben, aber so, Entschuldigung, ich verkaufe keinen Toaster. Es geht hier um meinen Hund, um mein Herzblut und ich bräuchte jetzt schon ein paar mehr Informationen, wenn Sie ernsthaftes Interesse haben. Da kam nie wieder was. Dann haben wir versucht, über das TSD-Netzwerk haben TrainerInnen, Kollegen von dir versucht, Lehrer zu vermitteln. Da kam aber leider auch gar keine Anfrage. Und letztendlich lief es über Vitamin B. Wir haben hier im Ort eine Bekannte, die hat eine Hündin, die ungefähr in Heras Alter ist. Die beiden spielen halt alle paar Wochen mal zusammen. Und als ich ihr dann erzählt hatte, dass wir jetzt leider ein neues Zuhause für Hera suchen, weil unsere familiäre Konstellation das so einfach nicht mehr tragen kann, hat die sich in ihrem Bekanntenkreis umgehört. Die ist halt im Hundesportverein. Das war ein Weg, den ich nie gehen wollte, weil ich Hera nicht in so einem Hundesportverein, also in so einem klassischen Gebrauchshundesport sehe. Interessanterweise hat sich dann aber im Nachhinein herausgestellt, dass Heras neue Mama gar nicht in diesem Verein ist, sondern ein gemeinsamer Bekannter von den beiden Frauen ist halt in diesem Hundeverein und wusste, dass die Daniela, so heißt die neue Mama, dass die immer Rottweiler hatte und halt auch wirklich nur einen Rottweiler haben möchte und ihr letzter Hund vor 2 Jahren verstorben war. Und dann hat der sie halt gefragt, sag mal, möchtet ihr eigentlich immer noch einen neuen Hund? Und so kam dann der Kontakt zustande.
Ja, verrückt. Also doch irgendwie Glück, wenn man jetzt zumindest betrachtet, dass es sehr gut zu passen scheint. Du wirst ja sicherlich gleich noch ein bisschen was drüber erzählen, aber dann war das ja schon eine Menge Glück, dass ihr auf sie gekommen seid. Das ist ja, ja, dieser Weg kann sich ja auch noch viel länger hinziehen, ne? Deshalb, ja, erstmal schön, dass es dazu gekommen ist. Wie ging es denn dann weiter? Also ihr habt dann sicherlich den ersten Kontakt irgendwie hergestellt und dann kam ja sicherlich von dir irgendwann die Informationen, die du auch für wichtig hältst. Da gab es doch bestimmt auch einen Moment, in dem du gedacht hast, okay, wenn ich ihr das jetzt alles erzähle, dann springt sie bestimmt ab. Oder wie war das?
Ja, meine Tochter fragt immer noch, und sie wollen Hera wirklich haben? Also nach jedem Treffen ist es so, ist ja wirklich, wollen sie immer noch haben? Nein, also sie hatte tatsächlich den Link zu der Anzeige von mir bekommen und hatte dann ja schon viel gelesen. Im ersten Telefonat ist mir direkt aufgefallen, dass es eine sehr ruhige Person ist, also wirklich sehr ruhige Sprechweise und die strahlt schon am Telefon unheimlich viel Ruhe und Besonnenheit aus. Also ganz anders als ich. Ich bin ja dann doch teilweise eher hektisch. Das denkt man jetzt so von den Trainingsvideos mit Hera immer nicht. Aber ja, im Alltag bin ich halt schon eher ein bisschen quirliger und hektischer eigentlich. Das ist die Dani definitiv nicht. Die ist wirklich die Ruhe in Person, so ein Fels in der Brandung. Und das Erste, was sie sagte, war: Ach, das ist aber eine Hübsche. Und ich so, ja, hübsch ist sie wirklich, aber sie hat halt auch wirklich noch viele Baustellen. Und egal, was ich am Telefon gesagt habe, das hat sie nie abgeschreckt. Also sie war, ja, das kriegt man hin, ach, das kenne ich aber von meinem Hund oder von meiner Hündin. Sie ist halt selbst mit Rottweilern aufgewachsen, hatte 25 Jahre lang dann auch immer wieder nur Rottweiler, hat zwischendurch auch selbst gezüchtet, also hatte eigene Würfe. Und sie sagt halt von sich, das ist die einzige Rasse, die ich haben möchte, weil ich bei dem Hund genau weiß, stehen die Ohren so, ist die Rutenhaltung so, verspannt sich der Körper, weiß ich genau, was als nächstes passiert. Das kann ich bei anderen Hunderassen nicht. Und trotzdem ist Hera ja einfach Hera. So, und im ersten Kennenlernen dann bei denen zu Hause war Hera einfach nur Zucker. Also die war total offen, hat Erkundungsverhalten gezeigt, war völlig unaufgeregt, hat im Garten geschnobert und hat dann auch sehr schnell bei der Daniela angedockt, was ich total schön fand, weil wir natürlich sofort abgebrochen hätten, wenn sie da knurrig, brummig oder ängstlich gewesen wäre. Aber irgendwie passte die Chemie zwischen den beiden dann direkt.
Ja, Ja, das ist natürlich extrem wertvoll und trotzdem habe ich gerade, als du gesagt hast, sie hat 25 Jahre Rottweiler Erfahrung, das ist bei mir so eine Alarmglocke, wenn Leute das sagen. Das ist oftmals das Gegenargument zu, ach, ich brauche dieses ganze Zeug mit der positiven Verstärkung nicht. Ich habe 25 Jahre Hundeerfahrung. Und dann lief das erste Treffen auch noch gut. Jetzt bin ich ja gespannt, kam denn noch der Wermutstropfen, wo dann doch mal was schief lief? Oder wie ging es jetzt gerade weiter? Beziehungsweise ich weiß ja auch gar nicht, wie zum Beispiel der aktuelle Stand ist. Ich habe nur mitbekommen, dass sie jetzt am Wochenende dort mal übernachten sollte, quasi Pyjama-Party hatte. Und jetzt bin ich natürlich interessiert, kam denn jetzt noch mal was irgendwie, wo man sagen könnte, okay, da ist irgendwie was schief gelaufen oder ging es alles so glatt weiter?
Nein, es ging nicht glatt weiter. Also der Wermutstropfen für mich ist, dass sie halt ganz offen sagt, dass sie halt sich keinen Trainer holen würde, weil sie sich eben selbst gut genug aufgestellt fühlt und der Meinung ist, so ein Trainer bringt für sie eher Unruhe in die ganze Geschichte mit rein. Ich hatte dann beim ersten Kennenlernen, da hatte sie dann auch sowas gesagt von wegen, naja, dann schicke ich sie halt auf ihren Platz, wo ich dachte so, so ist das jetzt als Strafe gemeint oder nicht? Und ich glaube, rückblickend habe ich es ihr auch nicht ganz leicht gemacht, ne? Weil genau das, was du sagst, ich halt auch dachte, ja, 25 Jahre Rottweiler-Erfahrung ist ja aber eben nicht das Maß der Dinge, worauf es jetzt ankommt. Genauso wie TSD allein vielleicht auch nicht das Merkmal ist für so eine Vermittlung. Ich hatte ja anfangs immer gesagt, Hera kommt auf jeden Fall nur in TSD-Hände und außerhalb des Netzwerks werde ich sie auf gar keinen Fall vermitteln. Nun hat sich ja aber niemand gemeldet, weil ja, natürlich sind die Kolleginnen von dir, die dann auch Hunde mit Special Effects haben, die sind ja auch mit ihren eigenen Hunden einfach gut ausgelastet. Von daher ist dieser Wunschtraum mit, ach, da kommt jetzt eine tolle Trainerin vorbei und die übernimmt sie und dann hat Hera das beste Zuhause aller Welten. Gab es dann halt einfach nicht. Und dann war sie die Frage, was ist denn die Alternative? Also ja, wir können das hier noch aufrechthalten. Sie muss ja jetzt nicht von heute auf morgen gehen. Aber wenn wir jetzt dieses Wunschzuhause nicht finden und unsere Kraft dann irgendwann wirklich so aufgebraucht ist, dass nichts mehr geht, was passiert denn dann? Und also meine Tochter hat zwischendurch auch gefragt, ja, kann sie denn nicht auf den Tierschutzhof, wo wir den Ranger her hatten? Die waren doch total nett und es war doch so ein toller Hof. Und ich dachte so, oh Gott, so meine Hera auf diesem Hof. Also da habe ich gleich wieder angefangen zu heulen und auch echt zu meckern. Also ich war phasenweise jetzt in dieser Überbrückungszeit auch wirklich unfair zu meinen Mitmenschen. So. Und ich habe dann einfach die Dani angerufen und habe sie gefragt, ich habe sie wirklich ein bisschen auf die Probe gestellt, so, ne, ja, wenn du mit Hera spazieren gehst und sie geht nach vorne und fängt dann an, irgendwie zu bellen, zu knurren oder so, was machst du denn dann? Und dann hat sie gesagt, naja, wenn ich mit ihr unterwegs bin und ich merke, da ist was, was sie aufregt, dann würde ich mich erstmal zu ihr runtersetzen und würde sie streicheln, wenn sie das zulässt und langsam und ruhig mit ihr reden. Und wenn wir das ein paar Mal gemacht haben, dann würde ich ihr noch ein paar Leckerchen geben. Und wenn wir das ein paar Mal gemacht haben, dann wüsste sie ja, okay, mein Mensch ist entspannt und ist hier bei mir und dann kann ich mich jetzt auch entspannen und dann ist eigentlich alles gut. Und da ist mir so das Herz aufgegangen, weil ich gesagt habe, okay, sie sagt jetzt zwar nicht, hey, ich bin TSDlerin und ich habe schon 5 Bücher zum Thema gelesen und ich war schon 3 Jahre bei einem TSD-Trainer, bin ich mitgelaufen. Aber sie sieht meinen Hund. So, sie sieht halt, Hera meint das nicht böse. Und sie würde sich zu ihr setzen und würde sie begleiten. So, was will ich denn eigentlich mehr? Also, das ist ja genau das, was Hera braucht. Sie braucht eine liebevolle Unterstützung und keine harte Hand. Und dann hatte ich ihr auch gesagt, ach, das finde ich ja ganz schön, dass du dann jetzt also auch nicht an der Leine rucken würdest. Und dann sagte sie, naja, mit so einem Leinenruck macht man ja nichts anderes als Angst erzeugen und dem Hund Schmerzen zufügen. Da kann man auch so viel kaputt machen, wenn man an so einem Halsband ruckt. Ne? So, ja, die haben zwar ein großes Genick, aber. Und ich dachte so, hey, die weiß wirklich, wovon sie redet. Und ich war mir einfach in dem Moment sicher, dass sie Hera nie wehtun wird. Und das war ja ganz wichtig für mich, dass Hera nicht irgendwo hinkommt, wo Menschen ihr dann wehtun oder sie permanent nur niederbrüllen. Und da habe ich dann einfach wirklich ja, das gute Gefühl gehabt, okay, ich kann mich darauf verlassen, dass Hera gesehen wird und begleitet wird. Spannend war dann nochmal, als Hera den Mann kennengelernt hat. Da war es wirklich so, die haben im zweiten Kontakt, haben die beiden Ball gespielt. Und ich hatte ja gesagt, Hera hat ein Thema mit Ressourcen und er wollte ihr den Ball abnehmen. Und Hera hat in Sekundenschnelle umgeschwenkt von, ich spiele hier freundlich mit dir zu, jetzt schnapp ich ab und knurr dich an und fang an zu bellen. Und der hat sich so erschrocken, dass er wirklich gegen angebrüllt hat. So, und ich stand dann dazwischen und dachte so, oh, jetzt kippt hier alles. Und dachte so, oh, entweder macht der Hund jetzt was oder der Mann macht was. Und das eskaliert jetzt total. Und bin dann ein Stück zurückgegangen und habe halt mit Hera gesprochen. Und Hera fing dann an zu pendeln. Sie hat halt immer den Mann angebellt, ist dann zu der Dani hingegangen, ist zu mir gegangen, hat geguckt, so, oh, was macht ihr? Ist wieder zu ihm gegangen, hat wieder gebellt. Und er war halt selbst so aufgeregt, dass er, wie gesagt, gegen angebrüllt hat. Und irgendwann waren wir dann alle so ein bisschen, haben wir alle ein bisschen durchgeatmet. Ich habe mich auf den Boden gesetzt. Hera hat sich bei mir eingepackt und geankert. Und dann war es wieder okay. Und wir haben über diese Situation inzwischen ganz oft mit den beiden gesprochen. Was ich unheimlich reflektiert fand, war, dass er hinterher gesagt hat, sie hat ihn, also Hera hat ihn einfach eiskalt erwischt. Er hat es nicht kommen sehen. Der Umschwung ging für ihn sehr schnell und er weiß das alles besser. Er weiß, dass man so nicht reagiert. Aber sein Körper hat übernommen, weil er sich so erschrocken hat und ja einfach den ganzen Hund an sich vorher auch nicht einschätzen konnte. Also wie ernst meint sie das jetzt? Und im Nachhinein würde er sagen, müsste er 2 Tage mit einer Papiertüte über dem Kopf herumlaufen, weil man so einfach nicht reagiert und das passiert ihm nicht nochmal. Und das fand ich okay so als Antwort. Ne? Ich fand einfach zum einen das unheimlich reflektiert und eben auch sehr ehrlich von ihm, auch dass er gesagt hat, ich hatte in dem Moment Angst und nein, ich habe hier nicht gut reagiert. Wir haben Hera dann ja trotzdem probehalber mitgegeben und wir haben am Wochenende ein Foto bekommen, wo er mit Hera auf dem Fußboden liegt und kuschelt und ja, dann hat er halt auch erzählt, wie er mit ihr spazieren war. Das klappt total gut zwischen den beiden. Also dieser Vorfall hat jetzt nichts kaputt gemacht, sondern es war gut, dass das passiert ist, auch während wir dabei waren, weil mein Mann und ich uns dann natürlich auch überlegt haben, oh, machen wir das nicht. Und ich bin froh, dass wir alle so mutig waren, dann eben trotzdem Hera mal probehalber dazulassen.
Puh. Da ist mir gerade ein bisschen das Herz in die Hose gerutscht, aber
ganz
dann
viele,
wiederum,
denen ich das erzähle, ja.
Dann ist es aber wiederum ja gut, wie du gerade gesagt hast, dass es genau so passiert ist, weil ich jetzt gerade, ich fiebere auch gerade irgendwie so total mit, ich jetzt total beruhigt bin, dass der Mann das so reflektieren konnte. Also das habe ich jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht erwartet, weil es ja auch so ein gewisses Männlichkeitsbild gibt, ne, noch über das Bild hinaus, dass man als Hundehalter, Hundehalterin irgendwie Chef, Chefin sein muss. Dann kommt auch noch dieses Männlichkeitsbild, ich darf nicht keine Schwäche zeigen, keine Fehler zugeben. Und da bin ich jetzt doch echt geflasht und muss sagen, cooler neuer Papa, den Hera da abbekommen, dass der das so reflektieren kann. Und ich glaube, du hast ja vorhin auch beschrieben, dass Hera eine gewisse Mimik hat, die vielleicht auch viele Rottweiler haben und aufgrund der Größe und vielleicht auch aufgrund des gesamten Organs, wo dann auch die ganze Stimme so zur Geltung kommt, wenn die mal richtig losknurren und losbellen. Das können wir, glaube ich, also ich und die HörerInnen sicherlich auch nachempfinden, dass man sich dann erschreckt und dass einem dann vielleicht irgendwas rausrutscht und umso wertvoller, dass er das so reflektieren konnte. Das ist ja total toll.
Ja, also was ich an der Situation, die ja in dem Moment wirklich einfach nur schlimm war, rückblickend auch total schön finde, ist auch der Umgang meiner Tochter damit. Die guckte mich dann halt nur an und ich dachte so, oh, jetzt denkt sie, sie nehmen Hera nicht, ne? Und als die beiden dann mit Hera losgefahren sind, kam meine Tochter dann zu mir und hat gesagt, der Mann war jetzt aber nicht nett und das war irgendwie auch so gar nicht TSD-konform. Bist du dir sicher, dass du Hera da hingeben möchtest? So, also bevor wir sie jetzt an jemanden geben, der ihr vielleicht was tut, behalten wir sie doch lieber. Das fand ich unheimlich schön, weil das ja doch nochmal zeigt, dass meine Tochter eben nichts gegen Hera hat, sondern dass ja sie auch das Beste für sie möchte und es ihr einfach nicht gut ging in der ganzen Zeit.
Ja, absolut. Oh Mann, wie geht's denn jetzt weiter bei euch? Wenn jetzt das Wochenende gut lief, was sind die nächsten Schritte?
Ja, Hera wird im Oktober umziehen, weil die neuen Hundeeltern dann Urlaub haben. Sie sind halt im Gegensatz zu mir beide viel außer Haus. Das heißt, Hera muss alleine bleiben. Das ist etwas, was sie hier nicht gut kann. Also 4 Stunden schafft sie mit guter Vorbereitung, aber auch nicht jeden Tag. Und wir haben uns halt darauf geeinigt, dass wir die endgültige Übergabe dann machen, wenn die beiden einfach Urlaub haben. Ich glaube, sie können dann ja so ungefähr einen ganzen Monat überbrücken und mit Hera dann eben zu Hause gut auftrainieren, dass sie alleine bleibt. Und bis dahin wird Hera immer, wenn die beiden freie Zeitfenster haben, übersiedeln und auch über Nacht bleiben. Also sie war jetzt zweimal alleine für ein paar Stunden da. Dann war sie jetzt, wie gesagt, übers Wochenende dort. Das hat uns alle überrascht. Wir haben Hera gestern Abend abgeholt und ich hatte nach den ganzen Bildern und Videos, die ich bekommen habe, auch ein bisschen Angst, ob sie überhaupt wieder mit zu uns möchte oder ob sie sagt, ey, hier ist es so cool und ruhig, ich bleibe einfach da. Aber sie ist ins Auto gestiegen und hat sich auch sehr gefreut, uns wiederzusehen. Sie hat's toll gemacht. Also wir hatten ja wirklich Angst. Ich hatte mein Handy auch auf dem Nachttisch liegen. Ich dachte ja, wenn die jetzt nachts anrufen, weil Hera nur am Jaulen und Winseln ist, dann hole ich sie halt. Aber nee, sie hat am Freitagabend, nachdem sie angekommen war und alles erkundet hatte, war sie ein bisschen unruhig. Dann haben die mit ihr gekuschelt, Futter gegeben und dann war die Welt für Hera in Ordnung. Und anscheinend hat sie auch ganz viele Situationen, die sie triggern, mit Unterstützung sehr gut gemeistert. Also alles, was ich bekommen habe an Videos, Bildern und jetzt auch an Bericht, ist einfach nur total schön und bestätigt mich darin, dass es Hera dort gut gehen wird. Und ja, jetzt überbrücken wir den September also als geteiltes Heim und im Oktober zieht sie dann um. Was ich auch ganz wichtig finde, nochmal zu erwähnen, weil Hera dort dann ja einfach auch alleine bleiben muss, wenn die arbeiten gehen. Es gibt eine Nachbarin, die auch einen Hund hat, wo die Gärten miteinander verbunden sind. Und die beiden haben auch eine erwachsene Tochter, die glaube ich nicht in der Nähe wohnt, aber die zum Beispiel auch Urlaube überbrücken könnte. Das heißt, die haben einfach auch Ressourcen im Hintergrund, die wir nicht hatten. Also sie haben die Möglichkeit, jemandem zu sagen, kannst du Hera mal rauslassen, kannst du mit ihr eine Runde gehen oder sie ein bisschen bespaßen, wenn es bei uns mal länger dauert oder wenn sie das nicht aushält. Das finde ich halt auch ganz wichtig. Und die Dani hat auch gesagt, hätte sie das nicht, dann hätte sie jetzt auch keinen Hund aufgenommen, weil das dem Hund gegenüber einfach unfair ist.
Ja, finde ich ganz wichtig, dass du es nochmal erwähnst und insgesamt ist dieser Prozess ja beeindruckend, also ein absoluter Traum, wie du das beschreibst, was ihr alles bedenkt und wie oft Hera die beiden jetzt auch kennenlernen darf und sich da ganz in Ruhe eingewöhnen darf, das ist absolut das Gegenteil von dem, wie es bei mir damals lief. Ich habe sowohl meinen Tau abgeholt, ohne ihn vorher einmal kennenlernen zu dürfen, sage ich jetzt mal, was ja auch mit meiner Entscheidung war, also ich will das gar nicht so abwiegeln, und ich habe ihn dann auch abgegeben an eine neue Stelle, mit der ich zwar vorher sehr viel telefoniert habe, sehr viel Kontakt hatte, aber auch diese Person und das neue Zuhause habe ich vorher nicht live persönlich kennengelernt und da muss ich rückblickend einfach sagen, das war beides etwas, was ich heute als überhaupt nicht sinnvoll erachte. Trotzdem würde mich bei dir nochmal interessieren, Würdest du sagen, es gibt auch Nachteile von diesem Hin und Her? Denn ich glaube, das ist ja gar nicht so schwarz-weiß, dass man jetzt sagen könnte, ja, der Hund sollte auf jeden Fall vorher so oft mal da gewesen sein, sondern du hast ja eben auch schon gesagt, oh, wir dachten, dann kommt sie jetzt überhaupt wieder mit zurück. Würdest du sagen, es gibt auch Nachteile davon, dass Hera jetzt oft wechselt? Hast du das Gefühl, dass es ein gewisser zusätzlicher Stressfaktor ist für sie? Oder wie wirkt sich das auf sie aus?
Also bisher ist es so, dass wenn Hera nach Hause kommt, also ich sage jetzt zu Hause ist noch bei uns, dass wenn sie nach Hause kommt, sie sehr müde ist. Also man merkt halt, dass sie einfach sehr viel zu verarbeiten hat. Im Grunde schläft sie seit gestern Abend die ganze Zeit und hat jetzt nur einmal gefressen und wir waren heute Morgen eine ganz kurze Runde. Ich glaube, der Nachteil ist, definitiv, dass Sachen ja anders gehandelt werden. Also natürlich machen die beiden Dinge anders als wir. Du hattest vorhin diese lange Liste mit den Signalen erwähnt. Die Dani hatte halt im Vorfeld gesagt, sie würde durchaus auf ihre eigenen Wörter umstellen, aber sie findet es zu viel, wenn man jetzt Hera ins neue Zuhause umsiedelt und dann noch ganz andere Sachen sagt. Sie sagt, da weiß sie doch gar nicht, was ich von ihr will. Deswegen schreib mir mal bitte alles auf, was ihr so sagt, wenn sie irgendwie was machen soll. Und ich übernehme das erstmal und wenn sie angekommen ist, werde ich das dann umstellen. Ja, also von daher sind wir jetzt natürlich in dieser Überbrückungsphase, wo sie unsere Signale noch benutzen, wahrscheinlich aber realistisch betrachtet im Alltag schon auch ein bisschen anders mit ihr umgehen, als es jetzt hier wahrscheinlich der Fall ist. Das könnte natürlich ein Nachteil sein. Hera scheint damit aber sehr gut umgehen zu können. Also ich glaube, die kann ganz gut unterscheiden. Hier ist es so und dort ist es so. Aktuell profitieren wir als Familie davon, dass wir einen tiefen, entspannten Hund zurückbekommen. Ich weiß nicht, wie es umgekehrt ist. Das müsste ich nächste Woche mal erfragen, wie das ist, wenn Hera dort ankommt. Ob sie dann eher hippelig ist die erste Zeit. Das ist eigentlich mal interessant, das einmal abzufragen. Danke für den Input.
Ja, ich finde es einfach ganz interessant, wie ihr das macht, weil ich glaube, es gibt eher wenige Menschen, die das so handhaben. Und ich halte es aber eigentlich für sehr sinnvoll und denke, man muss eben trotzdem einen Blick drauf haben, was könnte es vielleicht auch für Nachteile haben, einfach um die dann möglichst gut ausgleichen zu können. Und da ist eben so eine Signalliste ja schon ein ganz großer Teil, der dazu beitragen kann, eben die Unterschiede einfach ein bisschen zu minimieren. Und so wie ihr das handelt, ihr managt ja da auch ganz viel. Und darum gehe ich jetzt nicht davon aus, dass das für sie irgendwie ganz ein riesiger Stressfaktor ist, sondern es ist vielleicht ja aufregend und eben, es wäre wirklich mal interessant zu wissen, wie sie da eigentlich ankommt und ob sich vielleicht auch die Zeit verändert, die sie braucht, um anzukommen. Wenn du sagst, sie war jetzt dieses Wochenende noch relativ aufgeregt und konnte dann aber über Körperkontakt und irgendwie ein bisschen was essen, dann ganz gut runterkommen, ob das beim nächsten Mal genauso ist oder eher schwieriger oder eher besser. Da seid ihr ja auch total, total offen für diese Beobachtungen und geht dann auch dementsprechend damit um. Ja. Ja. Das ist echt, echt super spannend. Wir sind jetzt schon extrem über der Zeit. Ich glaube, ich versuche es trotzdem in einer Folge drin zu halten und würde deshalb auch total gern schon zur letzten Frage übergehen, nämlich was du Menschen raten würdest, die jetzt zuhören, die vielleicht überlegen, ihren Hund abzugeben, egal ob es jetzt nur so ein ganz entfernter Gedanke irgendwann mal war, so, oh, hat mein Hund es bei mir wirklich gut? Ich glaube, so diese Frage stellen sich sehr, sehr viele, dass sie denken, oh, würde es denn theoretisch ein besseres Zuhause geben oder bin ich quasi gut genug? Oder aber vielleicht sogar Leute, die ganz konkret drüber nachdenken und sagen, oh, ich habe das Gefühl, ich schaffe das alles nicht mehr. Nach dem, was du jetzt bisher durchgemacht hast, was wären denn so deine Tipps, vielleicht auch Erfahrungswerte, Sachen, aus denen du gelernt hast, von denen du dir wünschen würdest, dass andere Menschen das am besten jetzt schon wissen?
Ganz wichtig finde ich einfach wirklich, das auszusprechen. Also Gedanken haben ja einfach unheimliche Macht und manchmal löst sich vieles schon auf, wenn man einfach miteinander ins Gespräch geht. Und ich würde jedem, der daran zweifelt, ob die Konstellation mit dem eigenen Hund gut ist, egal für welche Seite, würde ich auf jeden Fall raten, erstmal im näheren Umfeld das Gespräch zu suchen. Und ganz, ganz wichtig finde ich auch, und ich glaube, das machen nicht so viele Menschen, sich dann bei Schwierigkeiten auch ehrlich einen Trainer zu holen und ehrlich zuzugeben, ich komme hier an dem Punkt nicht weiter, ich brauche Hilfe von außen, weil das kann einfach so viel bewirken, da können so viele Stellschrauben noch in die richtige Richtung gedreht werden. Und ich finde, das ist das Allerwichtigste, sich erstmal Hilfe von außen zu holen und dann, wenn man einiges oder wenn man dann einen Weg ausprobiert, man sollte ja nicht so viele verschiedene ausprobieren, dann nochmal zu reflektieren, okay, hat uns das weitergeholfen oder ist das Gefühl immer noch? Weil wir haben ja nicht im Juni spontan entschieden, Hera abzugeben, sondern die Gedanken waren ja die 1,5 Jahre immer wieder mal da. Nur ich würde sagen, jetzt sind die Gründe die richtigen geworden.
Ja. Ja, was, ich kann da nur zustimmen. Hier schüttelt sich nebenbei ein Hund. Ich weiß nicht, wie laut man das hört. Ich kann da nur zustimmen, dieses überhaupt erstmal aussprechen und mit anderen drüber reden. Und was ich mir gerne rückblickend meinem damaligen Ich raten wollen würde, ist dieses, auch eine gewisse, ich weiß jetzt nicht, wie man es richtig sagt, aber so eine Dualität vielleicht anzunehmen. Also, dass es nicht nur entweder schwarz oder weiß ist. Dass es nicht nur entweder ist, ja, dieser Hund ist bei mir zu 100% glücklich oder nein, es geht zu 100% gar nicht. Sondern vielleicht wirklich mal ganz bewusst auch zu gucken, was läuft gut, was ist schwierig, wie viel macht das auch aus von unserem Alltag, also diese schwierigen Situationen, die wir haben, wie sehr belasten die uns und welchen Anteil hat das an unserem Leben und welche Sachen funktionieren aber vielleicht sehr gut und dann eben zu schauen, was sind meine Möglichkeiten, das vielleicht auszugleichen, also überhaupt erstmal zu akzeptieren. Wie gesagt, das würde ich mir gerne rückblickend raten, dass ich nicht entweder die perfekte Person für diesen Hund bin oder eben gar nicht, sondern dass es immer ein Mittelweg ist und meine Aufgabe ist irgendwie ist herauszufinden, wo bewege ich mich denn auf der Skala? Wie viel kann ich denn für diesen Hund leisten? Und wie viel kann ich dann eben doch nicht leisten? Also irgendwie realistischer drauf zu gucken. Ich weiß, dass es mir damals so ging, dass ich das dann abgestempelt hatte und gesagt habe, okay, ich bin überfordert, Punkt. Der Hund kommt hier nicht zur Ruhe und der braucht irgendwie ein besseres Zuhause und fertig. So. Und das war dann auch so eine Identitätsfrage für mich. So, ich bin nicht gut genug für diesen Hund und fertig. Das war dann so abgestempelt und da war ich einfach unfähig, weitere Dinge wirklich realistisch zu reflektieren. Ich glaube, das würde ich deinem Tipp gern noch mit anschließen, dass wenn man dann offen ist und sagt, okay, ich möchte jetzt drüber reden, ich möchte drüber nachdenken, dann auch zuzulassen, dass diese Situation ganz viele verschiedene Seiten hat.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist ja auch wirklich komplex, wenn ich überlege, wir haben halt einmal im Familienverband drüber gesprochen, dann haben wir Feedback von engeren Freunden bekommen und dann ja nochmal eine Person, wie gesagt, die wir nur übers Internet kennen, also die Trainerkollegin von dir, die mir da sehr geholfen hat, die ja nochmal den fachlichen Blick dann auch einfach drauf hat, war halt auch einfach nochmal ein schönes Gesamtkonzept, weil halt man sagt in der Pädagogik immer, man muss die Sachen durch verschiedene Brillen betrachten. So. Und das finde ich halt schon wichtig, diese Brillen dann auch mal bewusst aufzusetzen. Milli macht gerade was, ne?
Ich musste mich kurz um meinen Hund kümmern, sorry. Alles gut. Aber ich habe dir auf jeden Fall zugehört. Ich finde es mit den Brillen ein ganz tolles Bild. Und das gibt's auch noch mal in Form von Hüten irgendwie, dass man sich je nachdem, was worauf man gerade blicken möchte, den entsprechenden Hut aufsetzt. Und vielleicht kann man sich auch mal diese Brille oder diesen Hut aufsetzen. Wie sieht denn mein Hund gerade diese Situation? Wie sehe ich die Situation? Wie sieht es eine Trainerin? Was man, glaube ich, oft aus Versehen für einen Hut aufsetzt, ist, wie sieht mich meine Nachbarin oder so,
oh ja.
Was vielleicht gar nicht so nötig ist. Ne? Das bringt einen vielleicht gar nicht so sehr weit, wenn man diesen Hut aufsetzt oder diese Brille. Aber da kann ich dir nur zustimmen. Also die Unterstützung von der Trainerin, um da ein realistisches Bild zu bekommen, ist, denke ich, ein ganz, ganz wichtiger Schritt, der auch helfen kann, überhaupt erstmal realistisch einzuschätzen. Denn ich gehe mal davon aus, dass es dir da auch so ging, dass du dich auch total gefragt hast, okay, bin ich jetzt hier überhaupt in der Lage, das einzuschätzen, was jetzt hier der richtige Weg ist? Und sicherlich hast du solche Momente auch jetzt noch, ja, dass man sich fragt, ist das jetzt die richtige Entscheidung? Und das kommt vielleicht nur ganz kurz, in ganz kurzen Momenten, und dann bist du dir wieder sicher. Aber diese, ach, jetzt habe ich das Wort, ich glaube, Ambivalenz habe ich vorhin gesucht, das Wort, also diese Ambivalenz auch zuzulassen und auch zu sagen, auch diese Momente gehören dazu, in denen man weint, in denen man traurig ist, in denen man sich nochmal fragt, ist das jetzt alles so richtig? Auch das darf irgendwie sein.
Auf jeden Fall. Also dieser Prozess, sie jetzt mit einem guten Gefühl abzugeben, der hat ja gedauert. Ich hatte ja vorhin gesagt, die ersten 10 Tage habe ich nur geheult. Dann kam die Phase, wo ich richtig giftig gegenüber meinen Mitmenschen war, weil ich einfach wütend auf jeden war, der jemals irgendwie was Negatives auch gesagt hat. Ne? Sei es über Hera als Hund, über meine Fähigkeiten als Rudelführerin in Anführungsstrichen oder auch über unseren Trainingsansatz. Also wir sind hier in unserer Region wirklich ziemlich allein aufgestellt mit dem TSD. Und natürlich wirst du dann von außen anders beäugt, gerade mit so einem Kaliber wie Hera, ne?
Ja, absolut. Ja,
genau. Und gestern, Entschuldigung, einmal noch, ein letzter noch. Gestern Abend war es auch so, dass ich, als wir Hera abgeholt haben, da sagte ich auf dem Hinweg zu meinem Mann, ach weißt du, und wenn sie jetzt wirklich nicht mitkommen möchte, eigentlich wäre es für mich okay. So, ich habe damit abgeschlossen, sie gehen zu lassen, und es wäre für mich wirklich in Ordnung, wenn sie jetzt signalisiert, sie möchte lieber da bleiben. Und ich war so erleichtert, dass sie uns dann freudig begrüßt hat und auch gleich dann, nachdem wir ein bisschen geklönt haben, ins Auto gehüpft ist. Und dann sagte mein Mann auf dem Rückweg, dass es bei ihm jetzt gerade ganz schwierig wäre emotional, weil einerseits freut er sich darauf, dass es in der Familie wieder entspannter wird, und auf der anderen Seite wäre er unheimlich traurig, Hera gehen zu lassen. Und dann wollte ich ihm sagen, dass das okay ist und dass ich jetzt für ihn da bin, weil ich das ja gerade so sehe, es ist okay, Hera abzugeben, und ich bin in Tränen ausgebrochen, habe gemerkt, nee, es ist halt immer noch diese Ambivalenz, von der du gerade sprichst.
Ja, oh Mann. Ja, mir geht das auch total nah, wenn du das so beschreibst. Das ist, finde ich, auch ganz wertvoll, dass ihr euch dann so habt. Also so wie du es besprochen hast, bestand ja auch eine gewisse Gefahr, dass ihr untereinander innerhalb der Familie, dass da gewisse Sachen zerbrechen, ja, ein gewisses Vertrauen, eine gewisse Verbindung, was finde ich in der Familie auch nicht selbstverständlich ist. Und dann umso schöner, dass du jetzt auch in diesem Prozess noch Momente erleben durftest mit deiner Tochter und mit deinem Mann, wo du gemerkt hast, wir schaffen das hier gerade zusammen und sind füreinander da und sind dann auch, wenn Hera nicht da ist, weiterhin füreinander da. Ich glaube, das ist ganz, ganz wertvoll und freut mich total für euch.
Ja, also ich würde sagen, uns hat die Zeit auch doch irgendwo stärker gemacht. Also mein Mann und mich auf jeden Fall. Und ich hoffe einfach, dass die Kinder auch viel aus der Zeit mitgenommen haben. Also neben diesem ganzen Verzicht eben trotzdem auch ein Bewusstsein dafür, dass es wichtig und richtig ist, eine gewisse Zeit auch einfach Rücksicht auf ein anderes Wesen und dessen Bedürfnisse zu nehmen. Und ich bin Hera unheimlich dankbar für alles, was wir halt ja jetzt gemeinsam erreicht haben, was ich durch sie auch lernen durfte. Und ich glaube, dass es einfach trotzdem so sein sollte, dass wir eben Hera ausgesucht haben und nicht eine von ihren Schwestern, und dass Hera auch zu uns gekommen ist, auch wenn es jetzt nicht ideal war von der Reizumgebung her, durfte sie sich bei uns zumindest positiv entwickeln. Es hätte ja auch in anderen Händen anders aussehen können. Das machen wir uns nichts vor. Ne? So hätte da jetzt irgendwie der aversive Trottel von nebenan sie genommen, dann hätte es wahrscheinlich inzwischen auch einen Beißvorfall gegeben.
Das kann ich mir überhaupt gar nicht vorstellen. Das ist so, so verrückt, finde ich. Also ich frage mich das auch manchmal bei Teams, bei mir im Training. Was wäre aus diesem Hund geworden, wenn der woanders gelandet wäre? Das ist ganz eine ganz verrückte Vorstellung, die ich dann ehrlich gesagt manchmal einfach gar nicht weiterdenken möchte. Aber ja, ich frage mich das auch manchmal. Was mich noch interessieren würde, beziehungsweise was ich auch gerne an die HörerInnen weitergeben möchte, Bleibst du eigentlich erhalten auf Instagram? Wenn ja, in welcher Form? Weil ich könnte mir total vorstellen, dass das jetzt vielleicht Menschen hören, die sich denken, oh, ich will die Niki irgendwie mal anschreiben und mal was fragen oder noch mal gucken, wie es denn der Hera jetzt geht. Inwiefern kann man denn da bei euch noch weiter verfolgen, wie es euch allen so geht und wie es mit euch so weitergeht?
Ja, ich kann mir das ohne Instagram gerade gar nicht vorstellen, weil mir auch diese Gemeinschaft einfach unheimlich viel Kraft gegeben hat in dieser Zeit mit Hera. Ich kann mir vorstellen, dass ich zum einen jetzt natürlich ja noch weiter berichte, solange Hera bei uns ist, dann poste, wenn ich Nachrichten bekomme nach dem Umzug aus dem neuen Zuhause, wie es dort für Hera läuft. Und es gibt ja auch noch ganz viele Geschichten, die ich noch nicht erzählt habe. Also ich könnte mir auch vorstellen, noch so ein paar Anekdoten aus der Welpenzeit jetzt dann nochmal zu posten. Oder Aufbau von verschiedenen Trainingssequenzen vielleicht. Also es wird ein bisschen reduzierter, aber ich bleibe Instagram erhalten. Vielleicht wird der Account auch umbenannt irgendwann in Niki ohne Hund. Ich weiß es nicht. Schauen wir einfach mal.
Ja, das freut mich ja, dass du noch mit da bleibst. Ich habe das jetzt einfach mal gerade schon so angepriesen. Ist das denn in Ordnung für dich? Du hast es vorhin schon so toll erwähnt, dass Leute dich angeschrieben haben und du das ganz wertvoll findest. Ich nehme mal an, das Angebot steht auch weiter, oder? Dass wenn Menschen jetzt sich denken, sie haben eine ganz konkrete Frage an dich, dass sie dich auch kontaktieren dürfen.
Auf jeden Fall. Also immer raus damit, ne? Ich freue mich ja, wenn wir anderen Menschen einfach mit unserer Transparenz auch helfen können. Und da bin ich ganz offen.
Super. Ich verlinke auf jeden Fall deinen Instagram-Account hier in der Folgenbeschreibung. Ich weiß natürlich nicht, ob der dann noch richtig bleibt, wenn du dich umbenennen solltest. Aber ansonsten finden die Leute dich auch über mich, dürfen mich gerne anschreiben, wenn sie eine Frage an mich haben. Auch meinen Instagram-Account verlinke ich. Und wenn sie an dich weitergeleitet werden wollen, dann mache ich das natürlich auch.
Ja, also er wird noch lange Zeit Hafenmeisterin Hera bleiben. So schnell wird es nicht umbenannt. Vielleicht mache ich später auch einen anderen für mich allein. Mal schauen.
Sehr gut, super. Ja, ich glaube, wir könnten noch sehr lange darüber sprechen. Ich habe zumindest das Gefühl, dass wir viele Dinge benennen und erwähnen konnten, die uns beiden auf jeden Fall wichtig waren zu dem Thema. Und ich bin, wie gesagt, auch sehr dankbar, dass du mit dem Thema an mich herangetreten bist. Wir sind da beide, glaube ich, noch in einem Prozess. Bei mir ist es nochmal ein ganz anderer Verarbeitungsprozess als bei dir, wo es jetzt auch ganz aktuell ist. Ich bleib da auf jeden Fall dran. Ich bin ganz gespannt, wie es weitergeht. Ich wünsche Hera von Herzen alles Gute. Ich wünsche euch von Herzen alles Gute. Und wüsste gern von dir noch zum Abschluss, ich möchte den Abschluss der Folge ein bisschen ändern. Ich habe es dir vorhin schon verraten. Du hast dich schon auf das Plakat vorbereitet. Ich habe auch beschlossen, dass ich diese geklaute Idee nicht weiter nutzen möchte. Ich habe die ja aus einem anderen Podcast und dachte mir jetzt, nee, also jetzt reicht's auch langsam mal. Jetzt kann ich mir mal was Ordentliches Eigenes überlegen. Und wüsste gern von dir, ob du zum Abschluss ein Lieblingszitat oder ein Lieblingsbuch hast, das du den HörerInnen gern mitgeben würdest.
Ja, ich hatte ja vorhin schon gesagt, mir ist direkt was eingefallen. Das ist jetzt unbekannten Hersprungs, aber ich finde, das passt so zu Heras und meiner Geschichte. Du kannst zwar Pläne für den nächsten Tag machen, aber das Los des nächsten Tages kennst du nicht. Denn das habe ich gelernt. Man kann sich alles noch so schön ausmalen, wie toll der Spaziergang jetzt wird. Und du hast so auf jede Situation vorbereitet bist und dann kommen 6 Trecker und versauen dir einfach alles.
Ja, toll. Auch mit dem Beispiel sehr schön. Ich will jetzt gar nicht am Ende noch weiter rumquatschen und das kaputt quatschen, sondern ich würde dir gerne noch den letzten Satz dieser Folge überlassen, liebe Niki.
Ja, danke schön. Ja, an jeden, der sich das jetzt angehört hat und an welchem Punkt auch immer du mit deinem Hund stehst, schau hin, schau bitte einfach hin, Entschuldigung, was dein Hund dir zu sagen hat, welche Bedürfnisse dein Hund hat und versuch darauf einzugehen und aus jeder Situation, die ihr gemeinsam habt, das Beste zu machen.
Danke, Niki. Wir atmen jetzt noch eine Runde gemeinsam, würde ich sagen. Okay, dann verabschieden wir uns erstmal. Mach's gut.
Ja, tschüss.
Tschüss.